Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Henrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das mich schon lange fasziniert. Banner auf dem Schlachtfeld.
Genau, und zwar nicht als Deko, sondern als absolut unverzichtbares Werkzeug. Stell dir vor, du stehst da mit vielleicht 8.000, 10.000 anderen Kämpfern. Kein Funk, kein Handy, keine Drohne mit Kamera. Wie koordinierst du das?
Das ist tatsächlich ein Punkt, den man sich erstmal klar machen muss. Bei Hastings standen die Angelsachsen auf Senlac Hill vielleicht 700 bis 800 Meter Frontbreite. Bei späteren Schlachten wie Crécy konnte das dann auch mal bis 1,5 Kilometer werden. Und dann noch Staub, Rauch, tausende Menschen und Pferde dazwischen.
Und genau dafür brauchte man Banner. Die hatten drei zentrale Funktionen: Erkennungszeichen, wer gehört zu wem, Orientierungspunkt, wo ist mein Anführer, wo muss ich hin? Und drittens Ehrensymbol. Dein Banner war deine Identität auf dem Schlachtfeld.
Was viele nicht bedenken, ein einzelner Kämpfer im Getümmel hatte oft nur 10 bis 30 Meter Sicht. Helme mit Sehschlitzen, Schilde vor der Nase, die eigenen Leute um einen herum. Da ist ein Banner hoch über den Köpfen.
Das Einzige, was du über
die Masse hinweg noch erkennen kannst.
Ja. Die großen königlichen Banner wurden bewusst mehrere Meter hochgehalten. Bei komplexen Wappen konnte man die vielleicht auf 200 bis 400 Meter noch erkennen. Bei einfachen, kontrastreichen Bannern auch bis 500, 600 Meter. Aber sobald Staub aufwirbelte,
war es vorbei mit der Übersicht.
Deswegen gab es auf verschiedenen Ebenen Banner. Das große Hauptbanner für die Gesamtorientierung und dann kleinere Fähnlein für die einzelnen Gruppen. So hatte jeder seinen Bezugspunkt.
Und dann kommt noch die ganze Technik dazu. Die Banner wurden ja nicht einfach so rumgetragen. Es gab eine richtige Kunst des Handhabens, könnte man sagen.
Zusammenrollen und entfalten klingt banal, war aber hochgradig wichtig. Wenn das Heer marschierte oder sich in Position brachte, wurden die Banner um die Fahnenstange gewickelt. Transportbereit, kompakt, aus dem Weg.
Und das Entfalten war dann das Signal.
Kampfbereitschaft. Wenn du sahst, wie die Banner entrollt wurden, dann wusstest du, jetzt wird's ernst. Das war quasi die mittelalterliche Version von, wie sage ich das?
Alarmstufe Rot?
Ja, so ungefähr. Oder denk an moderne Sportveranstaltungen. Wenn die großen Fahnen entrollt werden, geht's los. Dieses visuelle Signal funktioniert auch heute noch.
Oh, stimmt. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip. Nur, dass es damals um Leben und Tod ging.
Und das passt ja zu den Dimensionen, die du anfangs nanntest. Bei Hastings zum Beispiel, wie bereits erwähnt, standen die Angelsachsen auf einer Front von etwa 700 bis 800 Metern. Das ist überschaubar, wenn du weißt, wo du hingucken musst.
Aber eben nur von oben oder von hinten. Wer mitten im Getümmel steckte, brauchte diese Orientierungspunkte über den Köpfen. Sonst hättest du keine Chance gewusst, ob du gerade in die richtige Richtung kämpfst.
Was übrigens auch erklärt, warum Feldherren sich gerne auf Anhöhen positionierten. Bessere Sicht auf die eigenen Banner, bessere Kontrolle.
Und die anderen konnten wiederum zu ihnen aufschauen.
Ein ganzes Kommunikationssystem. Lange vor jeder Technologie. Die Quellen beschreiben immer wieder, dass Schlachtfelder regelrecht übersät waren mit Bannern. Jede Partei, jeder wichtige Adlige hatte sein eigenes.
Farbenpracht mitten im Chaos. Das muss wirklich ein Anblick gewesen sein.
Ein beeindruckender und ein überlebenswichtiger.
Jetzt wird's richtig spannend. Denn Banner tragen, das konnte nicht jeder. Bannerträger zu sein, war eine der ehrenvollsten Positionen überhaupt. Aber gleichzeitig auch eine der gefährlichsten.
Eine ziemlich zwiespältige Ehre, wenn man drüber nachdenkt.
Die Templer haben das extrem ernst genommen. Die hatten in ihren Ordensstatuten ganz konkrete Vorschriften dafür. Verteilt über mehrere Artikel, je nach Edition unterschiedlich nummeriert. Der Marschall persönlich wählte den Bannerträger aus. Und das durfte kein x-beliebiger Kämpfer sein.
Sondern?
Ein erfahrener Ritter. Kampferprobt, äußerst verlässlich. Zumindest beim Hauptbanner wohl ein Ordensritter, kein Söldner. Sergeanten konnten aber untergeordnete Banner führen. Jemand, dem man blind vertrauen konnte.
Das macht Sinn. Wie gesagt, das Banner war ja der zentrale Orientierungspunkt. Wenn der Träger versagt, bricht die ganze Koordination zusammen.
Und deswegen musste er auch ständig in unmittelbarer Nähe des Marschalls bleiben. Das Banner wurde zusammengerollt, an der Standartenstange getragen und durfte nur auf direkten Befehl entfaltet werden. Niemals eigenmächtig.
Und das Senken des Banners
galt als schwerer Verstoß. Das war quasi das Zeichen der Niederlage. Wer das Banner sinken ließ, signalisierte praktisch die Aufgabe.
Enormer psychologischer Druck.
Und jetzt kommt das Paradoxe daran. Diese hochdekorierten, kampferprobten Ritter, die sollten im Grunde nicht aktiv kämpfen oder nur defensiv, wenn überhaupt.
Das muss frustrierend gewesen sein. Du bist einer der besten Kämpfer und dann stehst du da mit diesem Banner und kannst nicht eingreifen.
Nicht so wie die anderen zumindest. Die Hauptaufgabe war Positionsmarkierung und Signalgabe. Das Banner war wichtiger als jeder einzelne Gegner, den du hättest erschlagen können.
Wobei man fairerweise sagen muss, die Regel verbot nicht komplett jede Verteidigung. Aber das Banner durfte niemals vernachlässigt werden. Du konntest dich nicht einfach ins Getümmel stürzen.
Der königliche Bannerträger war übrigens die begehrteste Position von allen. Stell dir vor, du trägst das Banner des Königs. Jeder auf dem Schlachtfeld weiß, wo der König ist, weil er bei dir ist.
Oder zumindest in deiner Nähe. Das ist gleichzeitig höchste Ehre und, naja, du malst dir praktisch eine Zielscheibe auf die Brust.
Wenn man das mit heute vergleicht, denk an die Fahnenträger bei Olympischen Spielen. Die werden auch nicht zufällig ausgewählt. Das sind meistens verdiente Athleten, Vorbilder, die ihr Land repräsentieren.
Der Unterschied ist natürlich, bei Olympia schießt niemand auf dich.
Da hast du recht. Aber das Prinzip der Ehre, der Stellvertreterfunktion, das ist erstaunlich ähnlich geblieben über die Jahrhunderte.
Was mich beeindruckt, diese Männer wussten genau, worauf sie sich einlassen. Sie kannten das Risiko. Und trotzdem war es eine Position, um die man sich bewarb, nicht eine, vor der man floh.
Weil die Ehre schwerer wog als die Gefahr. Du warst der sichtbare Vertreter deines Herrn, deines Ordens, deines Königs. Das bedeutete etwas.
Und wenn du fielst, dann fielst du für etwas, das größer war als du selbst.
Die Templer haben das auf die Spitze getrieben. Bei denen war der Bousillon, dieses schwarz-weiße Ordensbanner, mehr als nur Stoff. Das war die Identität des Ordens auf dem Schlachtfeld.
Ein Symbol, für das Männer bereit waren zu sterben.
Mit dem Anspruch, es niemals fallen zu lassen.
Um das alles mal praktisch zu verstehen, haben Living History Gruppen solche Szenarien nachgestellt. Ein Reiter mit einer knapp 6 Meter hohen Fahnenstange, das war realistisch für große Herrschaftsbanner, und aufgezogenem Seidenbanner.
Das ist fast 2 Stockwerke hoch.
Wenn du es aufrecht hältst, ja. Und jetzt die Herausforderung. Du sitzt auf einem Pferd und sollst damit reiten. Zusammengerollt war das Ganze noch relativ
entspannt zu handhaben?
Das Banner hing stabil an der Fahnenstange, behinderte kaum. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten kein Problem. Galoppieren, Manöver reiten, alles machbar.
Das ist der Sinn des Zusammenrollens. Du brauchst Bewegungsfreiheit, bis der entscheidende Moment kommt.
Aber dann haben sie das Banner entfaltet. Und da fing der Spaß an.
Spaß im Sinne von Chaos?
Totales Chaos. Schon bei leichtem Wind hat sich das Ding um Ross und Reiter gewickelt. Die Seide flattert überall, das Pferd sieht plötzlich nichts mehr. Der Reiter kämpft mit Stoff.
Statt mit dem Feind.
Ja, man muss sich nur vorstellen, das passiert einem auf einem echten Schlachtfeld. Du trägst das Banner eines Herzogs oder Grafen und dann siehst du aus wie ein Zelt, das der Wind erfasst hat.
Während um dich herum die Schlacht tobt, dann nimmt dich niemand mehr ernst.
Die Nachstellung hat gezeigt, das Timing beim Entfalten war entscheidend. Zu früh entfaltet und du hast genau dieses Problem. Zu spät und deine Truppen haben keine Orientierung.
Und den Wind konntest du nicht kontrollieren. Das war Glück oder eben Pech.
Wobei erfahrene Bannerträger sicherlich gelernt hatten, die Wind...
Richtung zu lesen. Die kannten jedes Anzeichen. Grashalme, Staub, wie sich das Hemd am Körper anfühlt.
Das war definitiv keine Fähigkeit, die man an einem Nachmittag lernt.
Und dann das Pferd. Das musste auch erst an das flatternde Tuch gewöhnt werden. Das ist alles andere als trivial.
Bei der Nachstellung zeigte sich das deutlich. Das Pferd scheute anfangs.
Klar, Pferde sind Fluchttiere. Alles, was flattert, raschelt, sich unvorhersehbar bewegt, das signalisiert Gefahr aus Pferdesicht. Die Gewöhnung daran, die sogenannte Desensibilisierung, dauert Wochen bis Monate, je nach Tier.
Bei modernen Pferden, wie war das wohl bei...
Schlachtrössern? Die mussten ja noch viel mehr aushalten. Lärm, Gedränge, Waffengeklirr, der Geruch von Blut.
Also war die Ausbildung der Pferde mindestens genauso wichtig wie die der Reiter selbst?
Oh, definitiv. Ohne ein bombensicheres Pferd wärst du als Bannerträger aufgeschmissen gewesen. Dein Pferd macht einen Satz zur Seite, weil das Banner flattert.
Und plötzlich liegst du im Dreck, mit dem Banner deines Herrn unter dir.
Der absolute Albtraum.
Diese Nachstellung macht den Respekt deutlich, den diese Männer verdienen. Die haben das gemeistert, mit echtem Stoff, echtem Wind, in echten Schlachten, ohne Probeläufe auf sicherer Koppel.
Und mit dem Wissen, dass jeder Fehler nicht nur peinlich, sondern potenziell tödlich war.
Bei der Nachstellung konnte man lachen, wenn es schief ging. Auf dem Schlachtfeld von Crécy oder Agincourt nicht so sehr.
Gehen wir da mal tiefer in die Taktik. Denn das Entfalten eines Banners war, wie schon angedeutet, keine spontane Entscheidung, sondern ein präzise getimter Vorgang mit echten Konsequenzen.
Zu Beginn einer Schlacht waren Banner oft noch zusammengerollt. Vom Marsch her. Das Entfalten konnte eine symbolische Bedeutung haben.
Zumindest solange das Banner noch gerollt war, sah man das Wappen nicht. Aber eigentlich dienten Banner ja gerade der Identifikation und Orientierung. Also wurden sie in der Schlachtordnung meist schon sichtbar entfaltet, um zu zeigen, wer da steht.
Gab es dafür ein koordiniertes Signal?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Es gab wohl Signale für bestimmte Hauptbanner, wie die Oriflamme bei den Franzosen, deren Erheben ein symbolisch-politischer Akt war. Auch die Templer hatten feste Regeln zur Bannerführung. Aber ob alle Bannerträger koordiniert entrollten, ist nicht wirklich belegt. Trotzdem, wenn so ein Heer in Schlachtordnung stand mit all den Bannern, das muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein.
Und psychologisch extrem wirksam. Für die eigenen Truppen war das ein Motivationsschub. Jetzt geht's los. Jetzt zeigen wir, wer wir sind.
Das Banner gab nicht nur Orientierung, sondern auch Identität. Du kämpfst nicht allein. Du kämpfst für dieses Wappen, für diesen Herrn. Für diese Sache.
Aber das Timing musste perfekt sein.
Richtig. Zu früh entfaltet und das Banner konnte sich im Wind verheddern,
genau wie bei der Nachstellung.
Zu spät entfaltet und deine Truppen haben keine Orientierung, wenn der Angriff beginnt. Das Fenster war klein.
Und du musstest ständig mehrere Faktoren gleichzeitig im Kopf behalten.
Windrichtung, Windstärke. Das Gelände vor dir, mögliche Hindernisse und natürlich die Bewegungen der eigenen Formation. Das war kein Job für jemanden, der leicht nervös wird.
Multitasking auf dem Schlachtfeld. während um dich herum der Kampf tobt.
Hindernisse waren besonders tückisch. Ein Baum, eine Mauer, selbst ein Reiter, der plötzlich querkommt. Und schon hängt das Banner fest. Plötzliche Manöver konnten dazu führen, dass sich das Banner verhedderte oder den Träger sogar vom Pferd riss.
Das Gelände war nie ideal. Schlachtfelder wurden ja nicht nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgewählt.
Leider nicht. Und dann kam noch die Witterung dazu. Regen machte den Stoff schwerer. Schlamm von unten, wenn das Banner mal den Boden berührte.
Blut. Auch das kam vor.
Die Instandhaltung war eine ständige Herausforderung. Ein Banner, das zu ramponiert aussah, war auch ein schlechtes Signal für die Moral.
Was passierte eigentlich, wenn ein Banner zerriss oder verloren ging?
Das war eine Katastrophe. Im schlimmsten Fall dachten die eigenen Truppen, ihr Anführer sei gefallen. Die Orientierung ging verloren. Bei größeren Heeren gab es aber mehrere Feldzeichen. Vasallenbanner, Stadtbanner, Fähnlein von Unterführern. Alles eigenständige Zeichen, die dann als Orientierungspunkt dienen konnten.
Redundanz im System.
Genau wie bei jedem kritischen Kommunikationssystem. Ein Ausfall durfte nicht das ganze Netzwerk lahmlegen.
Es ist faszinierend, wie durchdacht das alles war. Wir reden hier nicht von spontanem Fahnenschwenken, sondern von einem ausgeklügelten taktischen Instrument.
Die Größe der Banner variierte auch strategisch. Das königliche Banner war deutlich größer als die der einzelnen Ritter, damit man es von weiter weg identifizieren konnte. Aber größer heißt auch schwerer zu handhaben, anfälliger für Wind.
Ein Kompromiss zwischen Sichtbarkeit und Praktikabilität.
Wie so vieles auf dem Schlachtfeld. Und die Bannerträger mussten all diese Faktoren in Sekundenbruchteilen abwägen, während sie gleichzeitig aufpassten, nicht vom nächsten Fall getroffen zu werden.
Jetzt kommen wir zum vielleicht dunkelsten Aspekt dieses Themas. Bannerträger waren auf dem Schlachtfeld extrem verwundbar.
Sie hatten diese auffällige Position, hoch, zu Ross, das Banner über den Köpfen. Jeder konnte sie sehen. Und gleichzeitig konnten sie sich kaum verteidigen.
Eine Hand am Banner, die andere vielleicht an den Zügeln, da bleibt nicht viel für Schwert oder Schild. Das machte sie zu bevorzugten Zielen.
Wenn du den Bannerträger ausschaltest, stürzt du die gegnerische Formation ins Chaos. Die verlieren ihre Orientierung, ihre Moral.
Ihren Bezugspunkt.
Es gibt ein historisches Beispiel, das das sehr deutlich macht. Die Schlacht von Bosworth, 1485.
Richard III. Höchstpersönlich hat dort den gegnerischen Bannerträger getötet. Der englische König, der letzte Plantagenet-König, ritt direkt auf Henry Tudors Standarte zu.
Das war ein gezielter Angriff auf das Symbol des Gegners.
Richard wusste genau, was er tat. Nimm das Banner und du nimmst dem Feind einen Teil seiner Identität. Dass er dabei selbst fiel, ist eine andere Geschichte. Aber der Angriff auf den Bannerträger war kalkuliert.
Und für die Bannerträger selbst muss das ein zwiespältiges Dasein gewesen sein.
Auf der einen Seite größte Ehre. Du trägst das Symbol deines Herrn, deines Königs. Alle sehen dich, alle wissen, wer du bist.
Und auf der anderen Seite, du kannst nicht kämpfen. Du stehst da, während deine Kameraden ihr Leben riskieren und du hältst Stoff.
Wobei dieser Stoff natürlich mehr war als...
Klar, symbolisch enorm wichtig. Aber versuch mal das deinem Kampfinstinkt zu erklären. Du bist ausgebildeter Ritter, trainiert für den Nahkampf. Und dann darfst du nicht eingreifen?
Und das Schlimmste, du durftest das Banner auf keinen Fall fallen lassen. Selbst wenn du angegriffen wurdest, selbst wenn du verwundet warst.
Das Banner fallen zu lassen galt als Schande, als Ehrverlust. Da war Verwundung das kleinere Übel.
Du musstest also aushalten, hoffen, dass deine Kameraden dich beschützen und gleichzeitig das Banner hochhalten, egal was passiert.
Diese Männer verdienen enormen Respekt. Sie haben ihre Aufgabe über ihr eigenes Überleben gestellt.
Und wenn wir heute Banner sehen, bei Festivals, bei Reenactments, bei Sportveranstaltungen, dann üben sie immer noch eine Faszination aus. diese wehenden Farben, diese Symbolkraft.
Oh ja, es ist etwas Ursprüngliches daran. Ein Banner sammelt Menschen, gibt ihnen Zugehörigkeit.
Und das funktioniert seit Jahrhunderten. Die Technik hat sich verändert, die Grundwirkung nicht.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Thema wie wir.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne bei battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel zur mittelalterlichen Geschichte. Und natürlich ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur lesen, sondern erleben wollen.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.